Mancher wird noch offenbar, aber jedem Werk enthüllt sich meine Vielfalt anders. Doch der Name Ur bleibt der höchste, weil in ihm mein Reichtum eingeschlossen ist. Wollt ihr mich erkennen, bedarf es der Erkennung der geheimen wie der offenbarten Dinge. Seid ihr auch meine Kinder, so bleibe ich doch euer Ur. Denn die Urwesenheit hat euch gezeugt. Meine Gedanken wurden zur erhabenen Ordnungsbahn, ursächlich in der Dienstbarkeit des Willens. Beide sind der Aufbau eines jeden Werkes. In Ordnung und in Wille bin ich Schöpfer, denn aus meinem Urreichtum schöpfe ich zuerst das Werden. In der Sammlung dieser Lebensquelle ist die Schöpferwesenheit der erste Strom, der das Werdende durchfließt. Er kommt aus meines Herzens erster Kammer, die als Teil des Grundquells ihn für alle Werke speist. Um eines Kindwerkes willen, meine Allmacht so zu teilen, war nicht leicht. Denn ewig war, bin und bleibe ich der Einzige, der ewig untrennbare Ur. Und doch soll mein schönstes Werk die reife Frucht erhalten. Ich bestrahlte dieses Vorbild mit dem Lichte meiner Weisheit und wollte urbedingt die plastische und selbstständige Persönlichkeit der Kindgedanken. Also wirkte ich in meinem Ernst, und alsbald stand in und außer meiner Schöpferwesenheit die herrlichste Gestaltung da. Meine Heiligkeit spürte es wie eine Weihe. Da nannte ich den Wesensteil, der aus Weisheit und aus Ernst das Gewordene zu mir erhob, den Priester und ließ dessen segensvolle Fluten, abgezweigt als meinen zweiten Lebensstrom, durch die zweite Kammer meines Herzens pulsen. Mit ihm erhielt das aufgebaute Werk seine Richtung. Als es damit seine Kraft empfing, trug es in sich selber schon den Rücktrieb in mein Ich. Ein Jubel aus Äonen war mein Lohn, und ich bezähmte mich, damit nicht einfach alles fertig vor mir stand. Das hatte mein Wille nie vorgesehen und lag nicht im Bauplan meiner Ordnung, auch nicht in meiner Weisheit, noch in meinem Ernst. Hätte ich das Werk aus einem Urgedanken also fertig hingestellt, so hätte ich ja auch den Jubel haben können, aber nie das Kindwerk, wie es im Urzyklus, vornehmlich im dritten Jahr der Tat, vorgesehen war. Da galt allein Geduld als Heilsplan für das Werk. Allmählich musste jeder Kindgedanke sich vollenden aus der Vollendungsgabe, die ihm durch die Art meiner Offenbarung überkam. Ich liebte sie über alle Maßen, erschloss den Großteil meines Herzens mit dem dritten Strom, den ich eben aus Geduld und Liebe allen Kindgedanken gab. Das offenbarte meine dritte Herzkammer als Gott, weil ich das Gute dieses Werdens sah. In Geduld führte ich die Gesamtheit wie auch jedes Einzel an der Hand und verschenkte so im Vorhinein die Liebe. Geduld und Liebe gaben nun den Lauf, daraus die Möglichkeit, aus sich selber mich zu lieben, durch welche Gegenseitigkeit die Vollendung zu erreichen war. Das Gute des von mir Gelenkten trat in Erscheinung und meine Liebe wunderbarst auf die vorher waltenden Grundlebensstrahlen gestützt, erglühte immer mehr. Ich sah ja alles. Kein Kind vermag in dessen Tiefe jemals einzudringen. Und das ist gut. Hatten Schöpfer und Priester Urteile der Geduld und Liebe solchen festen Grund geschaffen, so löste nun mein Gott-Urteil dafür das Höchste ein. Den Lauf des Kindwerkes zurück zum ganzen Ursein in der Freiheit seiner bleibenden Persönlichkeit. Da erforschte ich noch einmal jenes Auf und Ab, und ich sah, dass auf solchem Weg mein Ur-Ich niemals ernstlich anzutasten war, wenngleich ein Viertel des Gedankenreichtums auf den Kinderteil entfiel. Ich sah aber auch, dass ihm noch ein Viertes meines Seins gegeben werden müsste, wodurch freilich weder die Gedanken reicher würden, noch ich selber ärmer. Die Grenzen von Ordnung und Wille gebildet, änderten sich dadurch nicht. Das Vierte war nach jedem Teilwerkende eine Rückkehrmöglichkeit, die auf der Basis eines Hoheits, also des freien Willegesetzes, bereitzustellen war. Auf diese Weise stand die Rückkehr für Ausgesandte wie auch nötigenfalls für sich einmal abgetrennt habende Kinder zu mir immer offen. Das durchbebte meine vierte Herzkammer gleich einem starken Strom, und ich belehnte sie mit der siebenten Eigenschaft Barmherzigkeit, die in ihr die Alleinherrschaft besitzt. Dieses nannte ich nun Vater. Wohl sah ich voraus, dass das freie Willegesetz einen zweiten Pfad hervorrufen könnte, obwohl dafür keine geringste Substanz in meinem Ursein vorhanden ist. Die Möglichkeit der Abwandlung kann aus dem Zwischenraum und seiner Zeit geschehen, die ich als Isoliergrenze jedem Einzelwerk verleihe, damit das Kindwerk zur höchstmöglichen Entfaltung kommt. Denn an sich ist alles von mir urabhängig. Ich selbst aber bin höchst frei. Von meiner Freiheit sollen nun die Kinder ihren werkgerechten Anteil haben. Hatte ich mein heiliges Gedankengut aber auf die Bahn des freien Willens gebracht, so musste ich auf gleichem Wege Rechtfertigung und Genugtuung bereithalten, so es nötig wäre. Das, meinem Vaterherzteil entsprungen, gab der Barmherzigkeit in allen Dingen letztwillige Entscheidung. Sie soll der verankerte Pol sein, an dem das Kindwerk die Erfüllung, notfalls seine Rettung findet. Das war als vierter Punkt mein Ziel. Damit war meine gewaltige Vorschau, die eine viergeteilte Schöpfung baute, beendet und ich formte sie. Dreimal 2 Tage sollten meinem Schöpfer, Priester und Gottherzteil zur Waltung übergeben werden. Ein 7. Tag meinem Vatertum. Und sehet, jetzt beginnt der 1. Schöpfungstag des Taturjahres und meine Gedanken werden Werk. Das Innere geht durch die äußere Gestaltung nicht verloren. Auch habe ich die geschöpflichen Gedanken zu je einem körperlich positiven und negativen Kind gezeugt. Ausgestattet mit innerem und äußerem Kraftbewusstsein und soll man beide männlich und weiblich heißen. Ich bin das einheitliche Positiv. Das Werk in seiner Gesamtheit ist die Personifikation als mein Negativ. Wie ich jedoch trotz innerem, urewigem Positiv mich in äußerer Gestalt enthülle, so empfing das Werk auch diese Darstellung. Das ist meine Sadhana, das Schöpfungskind. Ur zeigt auf sie, die sich bei diesen Worten demutsvoll verneigt. Das bleibt aber nicht die einzige Gestaltung der Polarisation. Jede Einzelheit hat sich darin zu offenbaren. Ich habe euch die in meine 4 Wesenheit aufgeteilten 7 Grundlebensstrahlen anvertraut. Sie sind meine urpersönlichen Sinneskräfte. Auch sie haben ihre Darstellung erhalten, denn gerade auf sie ist jeder Fortschritt aufgebaut. Ihr 7 Kindeinheiten, die ihr in Ehrfurcht meinen Worten lauscht, seid die Träger dieser Sinneskräfte, jeweils in einem Positiv und einem Negativ. Ihr seid die Engelsfürsten meines Reiches. Wie nun ich die positive Innerheit in Gestalt mir mein Gegenüber in der Sadhana erschuf, die mit mir des Werkes wegen höchste Einheit bilden soll. Nicht anders meine Eigenschaften in euch Engelsfürsten. auch ihr seid zwei Wesen, als Sinnbild meiner positiven Schaffensmacht und des Werkes, als ihr negatives Gegenüber. Ihr geltet stets als Einheit. Nur sieben werden vor meinem Angesicht genannt als Träger und Erfüller meiner Eigenschaften. Als Kinder aber ist ein jedes in meinem Vaterherzteil eingeschrieben und mache ich keinen noch so geringsten Unterschied zwischen positiven und negativen Kindern, denn beide Arten sind mein einheitliches Schöpferwerk. Ihr sieben Kinderpaare sollt nebst Sadhana mit mir in engster Gemeinschaft tätig sein und als meine Engelsfürsten die Weihe haben. Die Engel erheben sich, gehen bis zur Mitte zwischen dem heiligen Herd und Sadhana-Sitz vor und bleiben mit über der Brust gekreuzten Armen stehen. Auf ihren Angesichtern liegt heilig heller Schein. Ist das ein Strahl aus Ur, der sie trifft, oder schon ein Widerleuchten ihrer Eigenheit? Sadhana sieht es mit Verwunderung, denn sie ging an die rechte Herzseite. Sie hat aus erstem Willensimpuls selbst gehandelt und den besten Ort gewählt. Gütig ruht Urs Blick auf ihr. Ein sanftes Lächeln liegt auf dem ewigen Gesicht. Segnend breitet er seine Hände aus. Die Kinder spüren seine Segnung. Sie möchten sich gern niederwerfen, aber Ur hält sie zurück. Er spricht: Meine Lichtfürsten, Ursprung meiner Allmacht ist mein Herz in ungeteilter Heiligkeit. Soll sich etwas offenbaren, steigt es zu meinem Haupte auf. Sadhana ist der Widerstrahl meines Herzens. Ihr seid jener meines Hauptes. Sitz der sieben Sinneskräfte. Was werden soll, ersteht aus meinem Herzen. Mein Haupt gibt die Gestalt dazu. So offenbart sich Inneres und Äußeres zu urgewollter Einheit. Zu allem, was mein Wille denkt, legt sich die Ordnung ihren Weg zurecht. Der Wille lässt es werden, die Weisheit strahlt es aus, der Ernst segnet es, die Geduld hört auf seinen Herzschlag, die Liebe öffnet ihm die Tür, die die Barmherzigkeit wieder schließt. Damit Schöpfer und Geschöpf, Priester und Geist, Gott und Seele, Vater und Kind alle Zeit vereinigt bleiben. Das soll schon der Anfang meines Tat-Urjahres bringen. So merket wohl, Herz und Haupt sind aufeinander abzustimmen. Eines muss des andern Träger und Erfüller sein. Nun habt ihr euer Amt erhalten. Ich als Hochpriester Melchisedek weihe euch meinem Schöpfungswerk. 6 Urjahre liegen vor euch, in denen ihr bleiben sollt, was ihr geworden seid. Auch der folgende Urwendepunkt kann euch euer Dasein und eure Bestimmung erhalten, in der dann erreichten weiteren Fülle meiner Taten. Mit euch öffne ich die Einzeltage, durch euch lasse ich sie auch beschließen. Zum Zweiten weihe ich euch als meine Geheiligten, zum Dritten als Cherubim und Seraphim. Damit seid ihr Träger meiner unantastbaren Heiligkeit. Würde diese je verletzt, habt ihr Recht wie Pflicht, ihr alsbald Sühne zu verschaffen. Und wahrlich, was ihr als Sühneopfer an meinem heiligen Herd verlangen würdet, dazu soll euch Macht, Kraft, Gewalt und Stärke gegeben sein. Ich, Ur, werde eures Rates achten. Viertens weihe ich euch als erste Kinder. Auf euch errichte ich mein Vaterhaus, aus euch soll das Reich erstehen. Vier Kinderpaare bleiben meiner Sadhana geschenkt, von denen die drei ersten in eure erste Aufbaugruppe eingegliedert werden. Aber aus dem vierten Paar sollen drei erwachen, die dann zusammen das verkörpern werden, was vor meinen sieben Grundlebensstrahlen steht. Ich des Werkes wegen aber nach diesen offenbare. Eure viermalige Weihe soll auf das gesamte Kindwerk kommen bis zum siebenten Schöpfungstag. Wie die sieben Tage, so gehört auch ihr, meine Lichtfürsten, zusammen. Einer ist vom anderen abhängig, aber keiner kann den anderen ersetzen. Denn jeder hat seine eigene Waltung. Sieben Tage sind eine Woche und vier Wochen ein Monat, ein Großwerk. Zwölf von ihnen bilden dann das Jahr, die Urschöpfung genannt. Acht Urjahre sind ein Urzyklus. Ihr werdet noch die Wunder dieser Einteilung erfahren. Jeder Tag hat eine Eigenschaft als dominant unter Führung einer Wesenheit. Und jeder wird von einer Nacht umhüllt, wie ich in meinem Herzen meine Kinder hege. Am Morgen sollen sie erwachen und am Abend ihre reiche Heimkehr haben. Der Tag wird arbeitsschwer, die Nacht voll guter Ruhe sein. Nicht gleich wird jeder Morgen die Vergangenheit erkennen lassen. Doch die eigene Erkenntnissteigerung wirft das Licht zurück und auch voraus. Das Zurück wird freilich zugunsten der Kinder stärker sein als jenes des Voraus, weil ich allein, Ur, der Allheilige, die gesamte Vorschau habe. Das ist eure erste Lehre. Ich will sehen, wie sie in euch Gestalt gewinnt. Durch Weihe und Segnung könnt ihr handeln. Die Engelsfürsten treten an den Herd, indem Ur ein verhülltes Zeichen in die Opferschale legt, die Rechte auf das Schöpfungsbuch gestützt. Der Weihrauch steigt zum Domdach auf und die ersten Kinder rufen laut: Heilig, 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 heilig ist Ur, der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige. Gelobt sei dein Name. Dein Wort lehrte uns, dass wir unlösbar mit dir verbunden sind. Segnung und Weihe zeigen uns den Weg, und niemals wollen wir von deinem Herzen scheiden. Du Hochpriester Melchisedek, künde uns, was uns dir nahe bringt. Enthülle die gerechtgestellten, dir vorbehaltenen Bedingungen, damit wir ihre Träger werden. Offenbare auch das Gesetz des freien Willens. Siehe, wir wollen es, dich ehrend opfern. Zu Engelsfürsten hast du uns erkoren, und wir ahnen, dass du von uns alle Hingabe unseres Seins und Wesens verlangen kannst. Ordnung und Wille wollen wir bewahren. Die Erkenntnis ist erwacht. Du allein bist heilig. Sind wir aber dein Gedankengut, so tragen wir gewiss den Abglanz deiner Heiligkeit in uns und können segensvoll geheiligt sein. Selbst heilig bleibst du ewiglich. Als Geheiligte tragen wir die Weisheit und den Ernst in Raum und Zeit. Wir ahnen, dass wir als Cherubim und Seraphim die Wächter deiner Wahrheit sind, und wir wollen die vier Tore deines Heiligtums hüten und bewachen. Bloß reine und geläuterte sollen Einlass finden. Geduld und Liebe wollen wir auf alle Kinderpfade streuen, die auf deiner Bahn zu diesen Pforten münden. Wir dürfen deine Kinder sein und sehen. In den drei ersten Gaben sind wir neben dich gestellt, in Amt und Würde als Repräsentanten, aber auch als Garanten für die Heiligkeit, die du uns anvertraust. Die vierte Gabe lässt uns in deinem Herzen wohnen, wie du selber auch in uns den Stuhl deiner Herrschaft aufgerichtet hast. Deine Güte macht uns reich und selig. Daraus wollen wir die Barmherzigkeit als deines Wesens schönsten Teil den Kindern bringen. Jedem von uns gabst du einen Tag, und wie die Tage in eins gefügt, so sind auch wir ein Haupt in der Einheit deines Wesens, wie du sagtest. Und ein Ziel erstreben wir, dir in Demut und in Ehrfurcht immer dienstbar zu sein. Aus deiner Endlosigkeit müssen wir das lernen. Aber sieh, o Ur, wir stehen erst im Morgendämmern eines ersten Tages, wie auch unseres Lebens. Darum führe du uns in dein Tagewerk ein, in die Wunder deiner Wege, dass wir uns nach deinem ewig besten Ratschluss richten. Heilig, 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 heilig ist unser Ur. Gleich lohenden Flammen braust der Schrei gewaltig durch das All. Mit schaffender Gewalt kehrt er zurück und schwebt eine Ewigkeitssekunde lang im Heiligtum als hehre Stille. Ein Glockenhall tönt in unmessbarer Höhe über dieser Zeit, in der Ur wortlos zu seinen ersten Kindern spricht. Sie verstehen seine heilig stille Rede, verneigen sich in unerhörter Andacht, und Raum und Zeit trinken die gesegnete Sekunde. Da hebt Ur seine Rechte auf, höher steigt die Lebensflamme, die Opferschale schwingt in großen Kreisen, der Weihrauch verdichtet sich und die Ursonne strahlt ganz hell. Alles erhält größere Lebendigkeit. Die Kinder empfinden es und fragen im Herzen, wie das geschieht. Liegt nicht alles Leben in Ur allein? Meine Ersten, aus der Weihe und dem Segen habt ihr mein stilles Wort erkannt und mit mir auf eigenem Wege die Verbindung hergestellt. Damit seid ihr wahrlich wie zurückgekehrt, obwohl kaum dem ersten Tag geschenkt. Habt ihr einmal das freie Wille-Gesetz erkannt, dann werdet ihr die Macht des Bandes spüren, das euch durch eure Erkenntnis in der ersten Frühe meines Taturjahres an mich schloss. Und doch hebt eure Arbeit für euch selbst, für das Werk erst an. Sorgt euch aber nicht, ob ihr jederzeit das Soll erreicht, denn seht, ich bin der ewige Erfüller. Dennoch kann ich euch einen Großteil übertragen, auch vorausverkünden, ohne dass ihr Zweck und Ziel eher merkt, als bis es an euch selbst Erfüllung wird. Solches schrittweise Erkennen bringt größere Seligkeit als ein Voraus, was um des Werkes willen zu geschehen hat. Ihr sollt vor allem Kinder werden und als solche wahre Repräsentanten und Garanten meines Reiches. Befleißigt euch, mich zu verstehen, mir zur Freude zu schaffen, zur Ehre zu handeln und aus dem allem eng mit mir verbunden zu sein. So werden die Geheimnisse der Schöpfung euch alle meine Herrlichkeit enthüllen und eigenmäßig überlassen. Was ihr mir nun dargebracht, lege ich als Gabe auf den Schöpfungsherd, und alle Kinder sollen daran ihren Anteil haben. Welches Kind wie ihr die Einheit meiner hochgesetzten Siebenfältigkeit erstrebt, wird entsprechend seiner Reinheit große Wunder meines Vater, Gottes, Priester und Schöpfertums erkennen. Ja, wahrlich, Wer also durch die Pforte meines Schöpferstroms gedrungen ist, der wird von da aus seinen Weg zurück zur innersten Vaternähe finden, dass er ob aller ungeahnten Wirklichkeit zu träumen glaubt. In Klammer Psalm 126. 1. Zuerst sind freilich meine Kinder als Geschöpfe zu regieren, bis sie sich als Geist erkennen und dadurch zur Lebensseele werden, aus welchem Fortgang dann ein wahres Kind ersteht. Ihr habt das in einer Ewigkeitssekunde erreicht. Werden aber auch spätere Kinder einer längeren Zeit bedürfen, so doch kaum mehr als eine Tagesstunde. Dann gehen sie freibewusst lebend ihren eigenen Weg, der im Prinzip meiner Bedingungen und des freien Willens vorgesehen ist. Dieser führt das Kind zum Geschöpf, nämlich zur gewollten Demut und von da aus zu des Kindes Höhe und herrlichen Vollendung. Erst in der Tiefe solcher Demut findet ein Kind als Geschöpf den Schlüssel, der zu allen Toren meiner Wesenheiten passt. Der Demutsschlüssel öffnet jene Freiherrlichkeiten, durch die ein Kind sein Hochtum erreicht. Von diesem Hochtum aber wird ein anderer Tag die Offenbarung geben. Wer das eine oder andere erwerben will, wird es auch erreichen. Das Ganze jedoch in der Fülle meines Reichtums vorbedacht, wird so nicht erlangt. Nicht umsonst sind die 7 ersten Tatjahrtage eine Einheit, wie ihr 7 nicht ohne Absicht gemeinsam ins Leben eingetreten seid und ich euch gemeinsam segnete. Manches bleibt mir ewig vorbehalten. Nicht alles kann oben auf dem Tagbewusstsein treiben. Und das ist gut. Ich bin Ur. Ich sitze stets im Regiment. Ich allein bildete das Universum und erhalte es, auch seine Einzelheit. Ich bin der Hochpriester meines Werkes, das mir zum Opfer dient, dem ich selbst mich opfernd offenbare als König meines Reichs. Wer sich an meinem Urvorbehalt vergreifen würde, der hat seinen Lohn verspielt. Die Geheimnisse meines Schöpfertums sind ahnend, nicht tatsächlich zu erkennen. Denn das Schöpfertum ist mein erster Vorbehalt. Gebe ich den Kindern schöpferische Fähigkeit, so bleibt diese stets mein Grundeigentum. Alles andere kann von ihnen eigenpersönlich und bewusst erworben werden. Welches Kind das anerkennt, steht meinem Schöpfertum am nächsten. Deine Herzensfrage, meine Sadhana, warum die Barmherzigkeit den Kindern die Erfüllung bringen wird, während ursächlich ich die Werke auf die Ordnung stütze, wird bei guter Aufmerksamkeit gleich eine Tiefe offenbaren. Seht, Der Grundaufbau bleibt urhaft bestehen, denn wo nicht die Ordnung aus meinem Urwillen zuerst auftritt, hat kein Werk Bestand, führt kein Weg zum vorgesteckten Ziel. Trotzdem steht die Ordnung über keinem anderen Strahl, wie auch nicht etwa meine Schöpferwesenheit stärker als die anderen Wesenheiten ist. Es gibt viele Dinge, wo ich als Priester, Gott oder Vater alleinig dominiere im Lichtstrahl einer Eigenschaft. Allein alle Werke nehmen ihren inneren, keinem Kind ersichtlichen Bauanfang in meinem innersten Wesenszentrum. Und da bin ich Ur, der Schaffende, der das willensmäßig zu Gestaltende durch seine Ordnung werden lässt. Einem nur Geschöpf kann meine Schöpferwesenheit wenig verständlich sein, außer ich würde ihm die Erkenntnis hierfür unabänderlich einpflanzen. Doch unnötig wäre dadurch die persönliche Arbeit der Kinder und die Aufrichtung des Freiheitsgesetzes. Es genügte dann, dass ich als Schöpfer wirke. Aber meine einmalige Werkfreude, die ich mir aus dieser Kindschaffung erwerben will, die hohe Seligkeit, die den Kindern werden soll, beides bliebe unaufgebrochen in meinem Ursein ruhen. Soll meine Freude und der Kinderseligkeit erstehen, so muss es bei dem vorgenannten Weg verbleiben, dass aus den Geschöpfen Kinder werden. Eine einzige gute Erkenntnis mit der ihr angehefteten guten Tat lässt solches leicht erreichen. Der Grundstock zum Kindwerk ist meinem ganzen Ur-Ich entnommen. Demnach ist jedes Geschöpf aus mir gleichzeitig auch ein Geist, eine Seele und ein Kind. Wie ich in einem Schöpfer, Priester, Gott und Vater bin. Da seid ihr von mir aus. Ob ihr auch von euch aus dieses alles seid, seht, das liegt nun an euch. Aus persönlichem Erkennen sollt ihr den Schöpfungsweg beschreiten. Das gelingt am besten vom Kindsein zum Geschöpf und zurück zum Kindwerden bis zur jeweiligen Vollendung. Mein Soll, mir selbst gestellt, ist euer Haben und das ist euer Kindsein ohne eigenes Können und Vollbringen. Steht aber das Werk auf Gegenseitigkeit, so müsst ihr von diesem gesetzten Anfang an ausgehend euer Soll erfüllen und das ist dann mein Haben. Das wirkliche Ende erreicht ihr daher auch aus der Ordnung zurück zur Barmherzigkeit, denn aus dem Grund erlernt ihr euer Wesen. Der erste Eigenweg vom Geschöpf zum Kind wird von mir überstrahlt. Wer dann aus der Demut seiner Kleinheit, aus großer Sehnsucht nach ewiger Verbindung bewusst aufwärts strebt, wird Kind aus sich. Und das, meine Ersten, ist der reine Endzweck dieser unendlich heiligen Erschaffung. Nur meine Tiefe zu erforschen trachten, bringt wenig Segen und Erfolg. Dagegen, auf dem Wege vom Geschöpf zum Kind, erlernt jedes nahezu von selbst meiner Wege Wunder, damit auch die Wunder meines Wesens und tiefe Höhe, Weite, Nähe tun sich allerherrlichst auf. Also Kind geworden ist vollste eigene Vereinigung mit mir, dem Ur, unter völliger Belassung des personhaften Wesens. Hierüber herrscht nun keine Unklarheit in euch. Nicht anders ist es in Hinsicht der 7 Grundlebensstrahlen und meiner 4 Wesenheit. Das Werk hat 7 Vollkommenheiten und 4 Vollendungsgrade für die Kinder, aber stets eine Grundverbindung mit mir, weil ich Ur, der Einige bin. Letztere wird durch Erstrebung der Vollkommenheiten und Vollendungsgrade erlangt. Die Zwischenstufen bringen je ein Auf und Ab. Darum habe ich, wie vor bemerkt, 7 Tage zu einer Schöpfungswoche vereint und 4 Zeitwochen zu einem Großwerk, dem Schöpfungsmonat, das sich außerdem ein Monat 12-mal wiederholt, ist eines meiner Urgeheimnisse. Mit der Werkzunahme wird auch eure Erkenntnis wachsen. Die Grundverbindung habe ich der Kinder wegen unabhängig von der Werkfolge gemacht. Es kann jeder Einzeltag sein Ziel erreichen, aber trotz Wesenheits- und Eigenschaftsdominant, ohne meine Gesamtheit, niemals ganz vollendet sein. Hingegen kann jeder Tag den Kindern eine einmalige, sogar bleibende Grundverbindung bringen, wenn es den von mir vorgezeichneten Weg des Tages unaufhaltsam unter seine Füße nimmt. Ewig bleibt die Grundreihenfolge zu Recht, unabhängig davon, dass um der Kinder willen die Einzelwerke ihre Sonderführung haben. In mir bleibt alles unverrückbar bestehen. Welche Wesenheit und somit Eigenschaft den ersten Tatjahrtag regieren wird, werdet ihr alsbald erfahren. Merket aber gut, wenn auch eine Eigenschaft aus einer Wesenheit den Tag beherrscht, so ist die Gleichberechtigung und Einheit aller anderen nicht annulliert. Ihr sollt zum leichteren Erlernen meines Urwesens euch während dieses Tages vornehmlich mit seinem Dominanten befassen. Ihr sollt in jeder Hinsicht meine Kinder sein, zu meinem Ebenbild erhoben. Zum Tagewerk berufe ich euch alle, auch schon kommende Kinder. Zum Dominanten wird einer erwählt. Das ist das Symbol dessen, dass ich, der Eine, alles in meinen Händen halte. Ihr fragt, was ist Berufung, was Erwählung? Den Unterschied zu erkennen kann euch die erste Morgenstunde noch nicht völlig bringen. Ein Grundhinweis sei euch jedoch gesagt. Berufen werden alle Geschöpfe zu bewusstem Dasein, dass sie als Geister zur Erkenntnis kommen, als Seelen sich den Werken unterstellen, um auf solchem Wege die eigene Kindschaft zu erreichen. Das ist ein Grundzweck meiner Arbeit und wird jedem zugänglich gemacht. Eine Ausnahme in bestimmter Hinsicht bilden meine Sadhana. Ihr Lichtfürsten sowie noch zwei nächste Kindergruppen, während dann die vierte eine Zwischenstellung einzunehmen hat, teils wie ihr, teils wie alle Kinder. Doch wird sie euch als Stuhlgruppe angeschlossen sein. Jedes Werk bedarf aber eines Fundaments. Ein Fundament setzt sich nicht selbst, es wird gesetzt. Also habe ich euch auch fundamental gesetzt, richtiger gesagt, eingesetzt. Ob das Fundament die Belastung aushält, liegt nun am Kindwerk. Und darin seid ihr allen anderen gleich. Ihr seid in eurer Sonderstellung das Fundament. Die Belastung aber müsst ihr als Kinder tragen. Dass ihr jedoch jetzt schon mit eurer Berufung die Erwählung habt, ist eine sehr große Kraftprobe, die an euch zu stellen ist. Doch wenn ihr sie nach der Mittagszeit des Tages aus euch selbst erreicht, geschieht es noch aus Gnade. Sollt und wollt ihr aber meine Mitträger sein, so müsst ihr als Fundament zuerst gestaltet werden und manches mehr. Denn nicht gleich werden alle Kindgedanken wie ihr zu Form und Leben gelangen können. Seid ihr als Schöpfungsträger berufen und erwählt, so stützt sich mein Werk von Anbeginn auch auf euch, und es wird sich zeigen, ob ihr der Gewaltprobe standhalten könnt. Du, meine Sadhana, erhieltest in der viergeteilten Schöpfung meinen Ruf und deine Wahl. Doch dir bewusst berufe ich dich für den Tag als mein gerechtes Negativ, als äußeres Kraftbewusstsein vor meinen Herd. Also tritt vor meinen heiligen Herd, mir im Angesichte gegenüber. Sadhana befolgt die Aufforderung. Ur erhebt sich, hält die Kerzen in das Feuer, und sie werden nun den ersten sichtbar in herrlichem Schein, den sie sanft und stark verbreiten. Jeder Leuchter trägt zwei Kerzen als Symbol des heiligen Duals. Aus einer Lade des Herdes entnimmt er neues Weihkraut, gibt es in die Opferschale, und alsbald füllt der aufsteigende Rauch die Kuppel des Heiligtums. Die Ursonne sendet einen Lichtring auf Sadhana, 7 Strahlen auf die Engel nieder, und Ur nimmt das heilige Buch in beide Hände. Er spricht: Licht werde meinem ersten Schöpfungstag. was ich aus meinem Urzentrum, aus der Allheit meines Herzens vorbereitet habe, gestaltet sich nach außen durch meinen Lichtträger und meine 7 Fackeln. Es werde Licht. Der Tag, der da ist und ewig sein soll, die Tätigkeit, das Schaffende, Licht, das Belebende der Sichtbarkeit. Ich bin das Urlicht, sichtbar und unsichtbar. Was aber aus mir nun erstrahlen soll, aus diesem Licht, das soll Tag heißen, soll Form und Gestalt gewinnen. Und mein Werk ist gut. Erst war das Licht in mir allein. Diese Zeit war meine heilige Nacht. Dann setzte ich das Licht in mir als Nacht und außer mir als Tag. Hinfort sei die Nacht die Zeit der Ruhe, ohne eine äußere Gestaltung, der Tag aber die Zeit der tätigen Lebendigkeit. So diene denn die Nacht zum Kräftesammeln, der Tag zum Kräfteeinsatz. Jeder Schöpfungstag wird von einer Nacht eingehüllt, denn die Nacht trägt das stärkende Element. Aber ich allein, der ich aus heiliger Nacht meiner Innerwesenheit herausgetreten bin, bleibe Wächter meiner Urewigkeit und damit aller Zeiten. Die Nächte bringen das Geheimnis der Vollendung. Tag und Nacht sind einer Schöpfung zugedachtes Positiv und Negativ, das innere und äußere Kraftbewusstsein. Zum Tagewerk setze ich meine Mithelfer als Bauleute ein. In der Nacht treffe ich als Bauherr die Vorbereitungen zur nächsten Lichtenthüllung. Denn die den Kindern als Finsternis genannte Nacht leuchtet in mir heller als ein Tag. Ur legt das Buch auf den Herd zurück und begibt sich unmittelbar vor Sadhana hin. Indem er seine Hände hebt, fällt sie auf ihre Knie, überhaucht mit Schauern in heiliger Versenkung. Ein Strom schöpferischen Lebens gibt ihr fühlbar die Verbindung zwischen Urs und ihrem Herzen. Ja, ein sichtbares Band weben Weihrauch und Licht um das Kind. Auf dem göttlichen Angesicht leuchtet ein wundersames Lächeln. Es trifft die ersten Kinder wie ein Strahl vom Morgenrot. Meine liebliche Sadhana, mein auserlesenster Gedanke, was dir die Weihestunde bringt, was mein Geist in dich, mein Werk in deine Hände gibt, ist groß und schwer. Ein Urjahr ist von deiner Erkenntnis, persönlichen Führung, von der Einstellung mir und dem Werke gegenüber abhängig. Sofern du nach der Berufung auf 4 Fragen Antwort geben kannst, was deine Weihe dann zur Folge haben wird. Mit dieser Weihe ist des Taturjahres Aufbau Richtung, Lauf und Ziel besiegelt. Ein Kampf meiner 7 Sinneskräfte, ausgeführt von meinen Engelsfürsten, kann Richtung und Vollendung geben, falls du dich nicht jederzeit Kraft des freien Willens unter die mir vorbehaltenen, gerecht gestellten Bedingungen beugst. Denn wisse, nur diese Beugung lässt die Herrschaft über das Gesetz erlangen und erfüllt das vor der 4 geteilten Schöpfung schon bedachte Ziel. Wie du handelst, mein Kind, so hat die Schöpfung ihren Widerhall. Das sichtbare Werk sollst du, von mir beraten und liebevoll gelenkt, erfüllen. Wie du mir gegenüberstehst, so dir gegenüber mein Werk. Meine Arbeit muss Bedingungen stellen, notfalls durch sie allein das Ziel erreichen. Diese Bedingungen heben die persönliche Willensfreiheit nicht auf. Im Gegenteil, sie sind ihr Garant.